Also da hat man auch Platz gewonnen. Einerseits und andererseits wusste man, man baut voll aus, da wird noch Platz geschaffen.
Das Projekt, das wir schon gehabt haben, das Konzept für den alten Menschen, ist uns da entgegengekommen, wo viele wieder in häusliche Pflege nach Hause gehen können, übernommen werden können. Da sind wir schon recht zukunftsorientiert unterwegs. Die große Stärke, die wir haben, dass wir so möglichkeitsorientiert unterwegs sein können. Wir können es auch Pilgern nennen. Wir haben ja den Mut gehabt, dran zu bleiben.
Ja, das Ziel an diesem Standort ist, ihn zu öffnen, ihn auch erlebbar zu machen für alle Generationen und auch den Menschen, die bei uns behütet und betreut werden, die Möglichkeit zu geben, dass da auch andere Menschen hereinkommen.
Du hast das ein paar Mal erwähnt, was der Seele gut tut. Und ich glaube, Gott, Musik tut ja auch der Seele gut. Der Standort Wien, wir bezeichnen das auch so, mit der Vielfalt, was es dort gibt.
Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michael Ettlinger.
Und ich bin Schwester Helena Fürst. Im Jahr 2007 erfolgte die Fusion des Standorts Wien, also des Klosters und der Einrichtungen mit dem Elisabethspital, mit unserem Kloster und Krankenhaus hier in Linz. So bist du, Schwester Barbara, Generaloberin beider Gemeinschaften und Standorte. Und du, Michaela, bist seit 2019 Leiterin des Standorts Wien. Ihr beide arbeitet eng zusammen und das nun doch schon einige Jahre. Heute wollen wir in dieser Podcast-Folge etwas mehr in den Standort Wien-Mitte eintauchen. Was hat sich seit der Fusion verändert? Was gibt es zu entdecken und was erwartet man vielleicht nicht, wenn man an ein Kloster oder an ein Krankenhaus denkt? Wir freuen uns nun also, inhaltlich einen Ausflug nach Wien zu machen. Liebe Schwester Barbara, liebe Michaela, herzlich willkommen im Kaleidoskop-Leben.
Und ich darf euch noch kurz vorstellen, obwohl ihr beide unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern ja schon bekannt seid, trotzdem für alle, die uns noch nicht zugehört haben. Schwester Barbara Lehner, du bist seit 2012 Generaloberin der Elisabethinen Linz-Wien, also Linz und Wien. Du bist im oberen Mühlviertel geboren, doch relativ weit weg von Linz. Bist gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Später warst du im OP tätig und darauf folgte die Leitung der Pflegeschule. Und schließlich wurdest du eben 2012 Generaloberin und damit auch Geschäftsführerin der Elisabethinen Linz-Wien GmbH. In deiner Freizeit liest du gern und du bist gerne auf Wanderschaft mit deinen Freundinnen auch. Michaela Vogel, du bist seit 2019 bei den Elisabethinen, nämlich als Standortleiterin in Wien-Mitte und auch des Kulturtreffpunkts Frohsinn, den du in dieser Zeit auch mit aufgebaut hast. Daneben bist du mittlerweile auch Präsidentin des Vereins Elisabeth Brod, der sich um diese Armeneinrichtung in Wien kümmert. Also Dinge, die den Standort Wien maßgeblich prägen. In deiner Freizeit liest du gern und was ich soeben gelernt habe, ist, dass du auch dich zur Bienenfachfrau entwickelst. Aber davon hören wir später noch mehr. Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen euch beiden in unserem Podcast.
Als erste Frage würde mich interessieren, ihr beide seid intensiv mit dem Standort Wien in Kontakt, beruflich natürlich. Du, Schwester Barbara, als Ordensfrau, auch mit unseren Mitschwestern in Wien. Wie würdet ihr den Standort Wien in einem prägnanten Satz erklären? Oder auch zwei Sätzen sind wir großzügig.
Also ich würde nur erklären, es ist ein geschichtsträchtiger Standort mit großen Veränderungen in die richtige Richtung.
Für mich ist er eigentlich ein Juwel, etwas ganz Besonderes. Ja. Er ist auch besonders. Er ist, so wie er aufgebaut ist, so wie er funktioniert, ist er wirklich sehr speziell. Ne? Wir sagen sehr oft, Wien ist anders. Das merkt man da auch. Aber er ist ein sehr wirklich wunderschöner Standort und deshalb ist er für mich ein Juwel.
Mhm. Wir haben vor einiger Zeit schon eine Podcast-Folge gemacht, die hatte den Titel Die Perle der Landstraße, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da ist es ja auch genau darum gegangen, wie schön dieser Standort ist, wie er sich jetzt herausgeputzt hat, auch über die letzten Jahre. Und dazu auch gleich meine nächste Frage, wenn es wenn ihr euch zurückerinnert an diesen Renovierungs-, Umbau-, Erneuerungsprozess, wie war das so? Vor allem am Anfang, Schwester Barbara, sowas zu beginnen, was doch sehr viel an Ressource, an Zeit, aber natürlich auch an Geld bedeutet. Wie ist es dir dabei gegangen, das loszustarten, diese große Renovierungsperiode in Wien?
Da möchte ich mal sagen, erstmal war ich da noch mal da und zumals noch nicht Generaloberin. Das hat meine Vorgängerin, die Schwester Fritz Burger, hat sozusagen diese Heiratsurkunde unterschrieben, 2007. Ich bin natürlich als Generalvikarin da zumal schon sehr involviert gewesen, habe natürlich auch mit unterschrieben, das ist ganz klar. Ich muss ganz ehrlich gestehen, wie die ersten Zeit, wie wir so nach Wien gefahren sind, habe ich mir immer gedacht, um Gottes Willen. Wir haben dann natürlich sehr engagiert und sehr zukunftsglaubend, Gott sei Dank, und hoffnungsvoll sind wir dann ans Werk gegangen. Wir haben ein sehr interessantes Programm ja gehabt für dieses Zentrum, für den alten Menschen, vor allem dort schon angedacht, aber speziell fürs Krankenhaus, dieses gastrointestinale Zentrum, also Chirurgie und interne gemeinsam für den älteren Menschen. Das war so super. Wir haben zwar wirklich sehr, sehr renommierte Ärzte gefunden, Primare, die was das aufgebaut haben, dieses Zentrum, hat auch sehr gut funktioniert. Bis zu dem Zeitpunkt, wie der Brief dann eingelangt ist, dass im Rahmen der Spitalsreform auch in Wien ein Ordenskrankenhaus geschlossen werden muss. Und da hat es natürlich St. Elisabeth-Spital getroffen. Und das war dann schon ein riesen Problem für uns. Also im Rückblick würde ich sagen, es waren ganz, ganz viele schwierige Hürden und Stolpersteine da zum Überwinden.
Mhm. Aber ihr habt es da nicht aufgegeben. Also die Geschichte ist ja nicht fertig mit diesem Brief. Wie ging es dann weiter?
Nein, mit diesem Brief war es natürlich nicht fertig. Aber weil wir eben schon so viel vorgeplant haben und so viel eigentlich schon am Weg war, dieses gastrointestinale Zentrum, wollten wir ja absolut behalten. Und wir haben es auch als sehr wertvoll gesehen. Und wir haben dann schon von der damaligen Stadträtin den Wink bekommen, dank Magister Kaplinger, der wirklich sehr gute Kontakte auch gepflegt hat immer, haben wir den Wink bekommen, wenn wir ein Krankenhaus finden, einen Krankenhausträger finden, der mit uns gemeinsam geht, dann könnten wir darüber nachdenken, ob man nicht das dann doch weiterführen könnte in einer neuen Form. Und dann sind wir, ich weiß noch ganz gut, an einem sehr, sehr heißen Junisonntag nach Wien gepilgert, wirklich gepilgert, Schwester Engelberta, der Magister Kapling und ich, wir waren zu dritt und sind zu den Hartmann-Schwestern gepilgert in dem 5. Bezirk und haben einfach einmal nachgefragt, ob das vorstellbar wäre für die Ordensgemeinschaft dort gemeinsam mit uns das Hartmann-Spital mit uns zu fusionieren und gemeinsam ein Krankenhaus zu betreiben.
Ja, und daraus ist das Franziskus-Spital geworden. Und neben dem Spital gibt es ja mittlerweile am Standort ganz, ganz viel. Ich habe es vorher schon angeschnitten. Der ganze Standort ist renoviert worden, es erstrahlt in neuem Glanze. Und Michi, du bist ja gekommen, da ist der Neubau schon in großen Zügen auch abgeschlossen gewesen oder diese Renovierung, oder war da noch viel Baustelle?
Na, also das war Anfang 2019, Jänner 2019, und ich kann mich erinnern, ich bin dorthin gekommen und es war volle Baustelle. Ja. Und ich habe mir gedacht, aha, das ist jetzt ein spannender Arbeitsplatz, weil da ist Baustelle. Was heißt das jetzt? Ja? Also es war so gar nicht, auch noch gar nicht so ganz klar, wie das von der Tätigkeit dann sein wird, weil in Wahrheit, es gab das Spital damals dort, Kloster klarerweise, die Kirche, und das war es am Anfang. Und sonst war Baustelle. Ja. Das heißt, es war aber schon sehr vieles in der Pipeline, man hat schon gewusst, wie sich das weiterentwickelt und was alles kommen wird. Und das ist auch relativ flott gegangen, muss ich sagen. Also mir ist die Baustelle, es ist 2022, ist es abgeschlossen worden vom Bauherr. Mir ist das irrsinnig schnell vorgekommen. Es war noch nur 3 Jahre eigentlich. Ja, und ich denke mir, das Konzept geht auf. Ja, das ist ein sehr lebendiges Haus, ein sehr schönes Haus, auch ein sehr fröhliches Haus, stelle ich fest. Ja, es ist ein gutes Haus. Also Architektur macht ganz viel aus. Natürlich auch die Menschen, die da drinnen arbeiten und wie sie arbeiten, macht ganz viel aus. Also da tut sich etwas.
Du hast gesagt, das Konzept funktioniert. Was gehört denn alles dazu zu dem Konzept? Also eben, wir wissen jetzt das Krankenhaus, Franziskusspital, die Schwestern sind natürlich da, das Kloster. Da ist ja noch mehr.
Genau. Also die Schwester Barbara hat es eh schon angesprochen, das Zentrum für den älteren Menschen, das damals eben entwickelt wurde im Zuge der Spitalszusammenlegung. Auch deshalb, weil als man die zwei Standorte, also Spitäler eigentlich, St. Elisabeth Spital und Hartmann Spital zusammengelegt hat, hat man Betten abgebaut bei unserem Standort. Es gab früher doppelt so viele Betten. Ja, also das Spital hat damals 150 bis 170 Betten gehabt, jetzt haben wir nur mehr 70 eigentlich, ja, und 10 tagesklinische Plätze. Also da hat man auch Platz gewonnen. Einerseits und andererseits wusste man, man baut voll aus, da wird noch Platz geschaffen sogar. Also war auch klar, das kannst du dann besser erzählen, wie man eigentlich auf diese Idee kam, so ein Zentrum für den älteren Menschen zu machen. Tatsache ist jedenfalls, dass wir einige Einrichtungen drinnen haben, die sich eben mit älteren Menschen befassen. Einerseits das Franziskusspital, das eine große Akutgeriatrie hat, Palliativstation, die jetzt nicht nur ältere Menschen betrifft, leider auch manchmal junge Menschen, aber zumeist ältere Menschen. Wir haben die St. Elisabeth Übergangspflege, eine Einrichtung der Elisabethinen Linz-Wien, eine 100% Tochter eigentlich, was das Spital ja nicht mehr ist, nicht? Das Spital ist nur mal 50%, weil es ja mit den Hartmann-Schwestern gemeinsam geführt wird. Wir haben drinnen das Malteser Ordenshaus, das ist ein Langzeitpflegeheim des Malteser Ritterordens, der schon mal so eine Langzeitpflege hatte, Haus Malta hat es geheißen, und die einfach zu uns übersiedelt sind und da Teile des Klosters angemietet haben und auf Baurecht auch ein neues Haus hingestellt haben, wo sie da eben dieses Altenpflegeheim betreiben. Also das sind so die Angebote für den älteren Menschen, die wir im Haus haben. Und ich finde, das ist wirklich ein Leuchtturmprojekt, weil es das so in Wien nicht gibt. Ja, dass ich als älterer Mensch all das in einem Haus vorfinde und auch die Möglichkeit habe, und das war, glaube ich, auch immer der Hintergedanke, zu sagen, ich liege im Spital, kann aber noch nicht nach Hause. Gut, dann gehe ich in die St. Elisabeth Übergangspflege, weil die bietet sich dafür an. Oder ich liege in der Übergangspflege, mein Pflegebedarf ist nicht klar, es verschlechtert sich alles, ich brauche eine Langzeitpflege, dann gehe ich ins Malteser Ordenshaus. Und das Tolle daran ist, wenn das funktioniert, dafür müssen natürlich auch Plätze frei sein, aber wenn es funktioniert, dass man sich unendlich viel Stress erspart. Mhm. Ja, weil jeder Ortswechsel, jetzt bin ich eh schon bedient und krank und muss dann auch noch wohin, wo ich mich gar nicht auskenne. Jeder Ortswechsel macht zusätzlichen Stress, und das den Menschen zu ersparen, ist, glaube ich, wirklich ein ungemein tolles Angebot.
Das klingt jetzt so schlüssig, wie wenn man eh schon immer diese Idee haben hätte müssen, dass das alles an einem Standort beisammen sein sollte. Aber das ist ja eigentlich nicht normal, oder das ist nicht die Regel. Wie ist man auf diese Idee gekommen, das alles hier zu konzentrieren?
Naja, es hat sich vieles mit Zufälligkeiten ergeben. Zufälligkeit war, dass die Malteser immer schon gesucht haben nach einem neuen Ort für ihr Altenheim. Das Haus Malta schon angesprochen worden. Das war hat vom Standard dem nicht mehr entsprochen. Und die haben gesucht, und zu dieser Zeit war Dr. Hanunker bei uns Geschäftsführer, und der hat das gewusst, weil er dann Maltesern sehr nahe war, und er hat das gewusst und hat das gleich sozusagen gleich eingefädelt, und die haben natürlich gleich begeistert gewesen, dass dort auf Baurecht das Heim, das Altenheim, das neue Altenheim hinbauen können. Für uns war natürlich dann auch die große Frage, wie wir fusioniert haben, die Gemeinschaft, also mit die zwei Konvente fusioniert haben, war ja die große Frage, was machen wir mit dem großen, renovierungsbedürftigen Kloster? Wir haben in Linz ein großes Kloster, das muss man auch nicht mehr zur Gänze füllen. Und was dann in Wien mit so einem großen Kloster, das noch älter ist als unseres, und zu dieser Zeit waren nur 12 Schwestern im Konvent und jetzt sind es noch 5 Schwestern. Und das haben auch die Malteser gleich geliebäugelt mit dieser Immobilie und haben dann auch gesagt, sie würden auch einen Teil vom Kloster dazu nehmen. Und so ist es jetzt auch. Also der erste Stock vom Kloster gehört zum Malteser Ordenshaus. So nennen sie jetzt ihr Altenheim. Mhm. Und die Freiwerden, und dann natürlich durch die Fusion mit dem Krankenhaus, mit den Hartmann-Schwestern zusammen, ist natürlich bei uns was übrig geblieben. Wir haben zuerst um die 170 Betten gehabt, St. Elisabeth, und dann 70 Betten. Da ist natürlich eine ganze Etage, ein ganzer Stock übrig geblieben. War auch die große Frage. Wir können nicht nur vom Haus, wir haben das ganze Haus general saniert und 2 Zubauten dazu gemacht. Und war ja die große Frage, was machen wir jetzt mit der frei gewordenen 2. Stock? Mhm. Und da hat sich das ergeben, das Projekt, das wir schon gehabt haben, das Konzept für den alten Menschen ist uns da entgegengekommen. Und wieder auch zur Stadt Wien gebilgert, ob das nicht möglich wäre, dort sozusagen diese, was wir ja in Linz geplant gehabt hätten schon, aber da dann leider nichts geworden, diese Überleitungspflege zu machen, wo Menschen einfach längere Zeit gerade noch im Krankenhausaufenthalt, wo man noch nicht genau weiß, wie die Weiterversorgung für diese Menschen sein können, braucht es ja so ein Zwischendurch und das war dann so ein Konzept, das wir gemeinsam entwickelt haben und der Stadt Wien auch vorgestellt haben und das ist uns dann als Pilotprojekt genehmigt worden. Mhm. Und somit haben wir jetzt, und ich glaube, das ist wirklich eine sehr segensreiche Station und Einrichtung, weil es einfach so viele alte Menschen gibt, die so rasch vom Akutspital wieder entlassen werden, aber gar nicht wissen, wohin. Und das ist jetzt eine gute Möglichkeit, ein gutes Pflegeassessment zu machen und zu schauen. Und wir haben eine sehr gute Statistik schon, so wie man jetzt merkt, mit der Zeit, was die Station gibt, die Abteilung gibt dort, wo viele, doch viele wieder in häusliche Pflege nach Hause gehen können, übernommen werden können. Mhm. Und ich glaube, das wäre schon ein sehr da sind wir schon recht zukunftsorientiert unterwegs.
Aber das heißt, dieses Zentrum für Menschen im Alter ist dann mehr oder weniger auch im Gehen entstanden. Also so, wie du es auch gerne nennst, möglichkeitsorientiert. Was ergeben sich für Möglichkeiten und die hat man dort gut konzentrieren können auch an dem Standort.
Das ist mein Lieblingsbegriff. Und ich glaube auch eine große Stärke, die was wir haben, dass wir so möglichkeitsorientiert unterwegs sein können. Wir können uns auch Pilger nennen, also unterwegs zu sein. Der Pilger schaut, was ergibt sich. Der Pilger hat zwar ein Ziel und unser Ziel ist, unseren Ordensauftrag zu erfüllen. Aber unterwegs, im Gehen und im Unterwegssein in der Pilgerschaft zu schauen, was braucht es jetzt, was begegnet uns und wo vielleicht tut sich da der Wille Gottes für uns auf. Und ich glaube, da hat sich ganz viel aufgetan in Wien. Wirklich im Gehen. Und Schwester Helena vorhin schon gefragt hat, wir haben ja den Mut gehabt, dran zu bleiben. Und ich glaube, das war's. Mhm. Zwischendurch hätte man ja schon manchmal sagen müssen, also lassen wir jetzt die Finger weg. Aber doch dran zu bleiben. Und ich glaube, das ist auch träume auch so sagen, dass diese Stärke von uns Elisabethinnen ist, dass wir Durchhaltevermögen haben, auch mit Hindernissen doch.
Wien bietet eben viel pflegerische und medizinische Betreuung, über das haben wir jetzt gesprochen. Der Standort Wien bietet aber noch mehr. Was könnt ihr da noch dazu sagen?
Ja, also der bietet wirklich noch mehr, was ich noch hinten nachschießen muss quasi, was wir nämlich vergessen haben zu erwähnen, ist, dass ja bei der St. Elisabeth Übergangspflege mittlerweile auch ein Tageshospiz dabei ist. Also weil wir gerade ich möchte noch zum älteren Menschen hinzufügen, wo wir wirklich schauen, dass wir auch da bis ans Lebensende auch diese Möglichkeit der Betreuung anbieten. Also das gibt's mittlerweile. Sind wir auch sehr froh, dass wir das haben am Standort, macht das auch noch mal ein bisschen bunter und reicher, das Angebot. Aber es gibt natürlich dann noch viele Angebote zusätzlich auch. Wir haben uns damals, und das habe ich nicht nur in vielen Besprechungen auch gehört und gesagt, jetzt haben wir ganz viele ältere Menschen auf so einem Standort. Was wir jetzt eigentlich nicht wollen, ist, dass wir die hinter dicken Klostermauern einsperren und wegsperren. Weil wenn man draußen auf der Landstraße, Hauptstraße geht, fällt ja nicht einmal auf, was sich da dahinter verbirgt eigentlich. Ja, man sieht die Kirche, man sieht noch Klostermauern, man sieht so den Klostereingang und das war's. Ja. Jetzt besteht natürlich die Gefahr, dass man sagt, gut, wir haben alte Menschen, die tun wir da weg und dort sollen sie bitte bleiben. Das ist nicht das Ziel an diesem Standort. Das Ziel an diesem Standort ist, ihn zu öffnen, ihn auch erlebbar zu machen für alle Generationen und auch den Menschen, die bei uns behütet und betreut werden, die Möglichkeit zu geben, dass da auch andere Menschen hereinkommen, dass sie eben nicht das Gefühl haben, weggesperrt zu sein. Und das geht eigentlich ganz einfach, stelle ich fest. Wir haben einerseits ein Kaffeehaus, die Kaffeelausch Elisabeth, die geöffnet ist für alle Menschen, auch von draußen, und wo sich das auch gut ausgeht, wo ich auch wirklich sehe, da sitzen, ich sage immer, es gibt so ein schönes Bild, das ich wirklich gesehen habe, die schön gekleideten Damen aus dem dritten Bezirk, die einmal in der Woche zum Kartenspielen kommen und dort mit einem Glasl Sekt sitzen. Schön gekleidet, haben es wirklich nett, sitzen stundenlang und daneben sitzen die Patienten im Nachthemd. Und das ist so, schaut wirklich skurril eigentlich aus, funktioniert aber tadellos. Es stört niemanden, es ist für die Patienten auch schön, wenn sie im Kaffeehaus sitzen und so ein bisschen an die Welt von draußen andocken können. Man weiß ja, wenn man im Spital ist, kann man nicht wirklich hinaus. In dem Fall tut man es eigentlich fast. Ja. Also es tut auch der Seele gut, glaube ich, wenn man das hat. Und es ist ein sehr schönes Café. Also das ist die eine Geschichte, wo wir versuchen, wirklich zu öffnen. Dann haben wir noch eine Rehab eingemietet, ein physikalisches Institut, wo auch ganz viele Menschen aller Generationen, also vor allem auch Berufstätige, ein- und ausgehen. Das tut uns auch sehr gut, dass sich da was tut. Und dann haben wir eine Veranstaltungsreihe, Frohsinn nennt sich die, wo wir eben einmal im Monat ein Konzert anbieten, so meistens Kammermusik, beginnen um 17 Uhr. Das ist schon ein bisschen auf den älteren Menschen ausgerichtet, dass man da... Man will dann so spät am Abend vielleicht nicht mehr weggehen. Das funktioniert sehr gut um 17 Uhr. Kann aber auch als Afterwork-Konzert gesehen werden. Ist auch schön, ne? Nach dem Arbeiten sich einfach hinsetzen und eine Stunde runterkommen. Tut auch der Seele gut. Und Führungen bieten wir auch an. Also wo wir einfach durch die Barockapotheke, durch die Kirche, durch die Gärten gehen und auch schauen, dass so Leute hereinkommen, dass wir den Standort öffnen, dass wir auch die Geschichte der Elisabethinen leben lassen, indem wir sie erzählen bei den Führungen, also dass das nicht in Vergessenheit gerät. Ja, somit öffnen wir den Standort und bringen ganz schön viel Leben hinein.
Und wenn man hereinkommt in den Standort, dann ist es ja so, dass man vielleicht von außen den Eindruck oder von früher den Eindruck haben könnte, man geht in ein Krankenhaus. Und wenn man dann aber drinnen ankommt, wie ist es da? Also was kommt darüber, wenn man da durch dieses Tor in das Areal der Elisabethinen schreitet?
Ja, erstaunlicherweise nicht Krankenhaus. Nämlich genau gar nicht. Ja. Also es ist eigentlich ein Eingang, wo es ruhig ist, wo es offen ist. Es riecht nicht nach Krankenhaus, es schaut nicht aus wie Krankenhaus. Wir kommen zu einem Empfang, der offen ist, wo eine eigentlich immer sehr freundliche Empfangsmitarbeiterin, meistens sind es Frauen, die dort arbeiten, wirklich auf einen zukommt und aktiv den Kontakt sucht. Und das ist uns auch so wichtig. Wir haben ein sehr reduziertes Leitsystem, weil wir einfach sagen, wir haben hier Menschen am Empfang, die Menschen und Besucher leiten. Und wir vertrauen auch unseren Besuchern, dass sie Wege finden. Es funktioniert. Das Haus ist nicht so groß. Dadurch können wir da relativ so damit umgehen einfach. Aber es ist jedenfalls nicht Krankenhaus, gar nicht.
Das heißt, man braucht da keine Angst haben, wenn man da reingeht und ins Café will, dass man vorher durch eine Krankenhausschleuse muss und irgendwie sich vorkommt.
Corona-Test gemacht wird. Ja, genau.
Nein, also ganz bewusst nicht. Man kann einfach reinkommen. Wie gesagt, es hat mit Krankenhaus, es ist eher wie eine Hotelhalle ein bisschen, mhm. wie eine sehr schöne große Hotelhalle. Also auch da, und vielleicht muss man das, weil es ist in Wien so gut gelungen, finde ich, ist, das hat auch so was Elisabethinisches, diese Architektur, die so wohltuend auf die Seele wirkt, ja, die ja auch ganz bewusst so gestaltet ist, dass man, wo hereinkommt, keine Angst hat, sich entspannt. Ich habe beobachtet, das auch selber gesehen, eine Frau, die kam mit der Rettung, ist quasi ins Spital gebracht worden und die war beim Eingang, bei der Eingangsschleuse total hektisch und unglücklich. Das hat man so gerade, dass sie nicht geweint hat. Ja, die war richtig hektisch und grauslich drauf irgendwie. Also es tut immer so im Herzen weh, wenn man das sieht. Und die Rettungssanitäter haben die Richtung Empfangspult geschoben. Und das sind schon ein paar Meter, die man da gehen muss in dieser Halle. Und je weiter sie in diese Halle hineingeschoben haben, desto ruhiger ist die geworden, die Frau. Und dann kam sie beim Empfangspult an und die Kollegin am Empfang hat sich zu ihr hingebeugt und hat gesagt, ja, schön, dass Sie jetzt da sind. Was dürfen wir denn für Sie tun? Und die Frau ist gesessen und hat geschaut und hat plötzlich ein Lächeln aufgezogen in ihrem Gesicht und hat gesagt, Ma, ist das schön da. Jetzt bin ich richtig froh, dass ich da bin. Das ist super, wenn das so funktioniert, oder? Mhm. So soll es sein.
Genau.
So soll die Wirkung sein.
Du hast vorhin die Barockapotheke erwähnt, die mag ich besonders. Das ist eins meiner Lieblingsstücke in Wien. Das ist ja was vom Ältesten, was man haben kann, man sagen. Was ist denn das jüngste Kind sozusagen oder das jüngste Projekt, was jetzt Fuß gefasst hat am Standort Wien?
Ich glaube, das ist der Frohsinn.
Der Frohsinn?
Frohsinn, glaube ich, das jüngste Projekt, so analog zum Ort der Begegnung hier in Linz. Ich glaube, das ist so das jüngste Projekt, ja. Was scheint sich auch wirklich sehr, sehr gut entwickelt, weil dort auch, wir hören das auch. Also da gibt es Stammkundschaften von uns, vom Ort der Begegnung, die auch nach Wien fahren und dort in die Konzerte gehen. Und das, glaube ich, hat schon eine Bedeutung. Also ich glaube, der Frohsinn hat für den Standort schon eine wichtige Bedeutung, so im Sinne von Kulturangebot, was einem, du hast das ein paar Mal erwähnt, was der Seele gut tut. Und ich glaube, Gott, Musik tut ja auch der Seele gut. Und dort hat man es bewusst so zeitlich gestaltet, dass auch für ältere Menschen auch gut nur besuchbar ist. Und ich glaube, das ist schon was Wichtiges. Ja.
Also wir merken auch, dass sich da wirklich so eine Gemeinschaft auch bildet. Weil der Frohsinn eben um 17 Uhr beginnt. Das sind immer Konzerte, die dauern eine Stunde ohne Pause. Das hält man gut aus. Und danach gibt es eine Agape. Die ist einfach immer dabei und die ist auch wirklich wichtig, weil die Leute dort sich untereinander beginnen kennenzulernen. Das dauert schon eine Zeit. Das machen sie nicht gleich. Aber ich merke jetzt nach seit vier Jahren haben wir diese Veranstaltungsreihe, dass da wirklich schon Bekanntschaften daraus gewachsen sind, dass die Leute sich dann gerne zusammensetzen, gerne ein Glas Wein trinken, ein bisschen plaudern, das Konzert einfach gemeinsam ausklingen lassen. Man hat auch die Chance, mit den Musikerinnen und Musikern nachher noch zu reden, was viele gerne in Anspruch nehmen, weil das natürlich toll ist, wenn man mit den Interpreten sprechen kann. Also es ist schon ein Angebot, das eigentlich über Kultur hinausgeht, meiner Meinung nach, also über Musik hören hinausgeht, sondern wo auch diese Gemeinschaft sehr im Vordergrund, also mitschwingt. Im Vordergrund steht es nicht, aber es schwingt ganz, ganz wichtig mit. Ja.
Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass in Wien muss man einfach so sozusagen, wir sehen das so, dass man einfach den gesamten Standort betrachten muss. Also wie wir sagen, der Standort Wien, wir bezeichnen das auch so, mit der Vielfalt, was dort gibt, das ganz Ursprüngliche, das ist Pflege, das ist trotzdem das Krankenhaus, das ist das Elisabethbrot, also die früher hat es geheißen Armenausspeisung, wo bedürftige Menschen hinkommen und was zum Essen bekommen, das ist ganz wirklich von der Gründung her und dann das neueste Projekt herauf, die Überleitungspflege und im das Projekt Frohsinn. Ich glaube, man muss den gesamten Standort betrachten, was dort an Vielfalt ist, was sie aber trotzdem bündelt wirklich auf das, ja, was die heilige Elisabeth gesagt hat, die Menschen vorzumachen. In vielen, vielen Facetten. Und ich glaube, das ist dort am Standort sehr gut abgebildet und sehr gut, und wird dort auch sehr gut gelebt. Mhm. Und sicher ein Juwel, was wir natürlich dort haben, das ist unsere Apotheke, die wollen wir jetzt gerade, general sanieren, renovieren.
Und den Standort gibt es ja schon ganz, ganz lange. Also du hast vorher gesagt, Schwester Barbara, länger als hier in Linz, nämlich seit 1709, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Und in dieser langen Zeit, also mehr als 300 Jahre, da hat sich ja einiges angehäuft an Erinnerungen, an Dingen, die vielleicht übrig geblieben sind oder die es immer noch gibt. Auf welche dieser Dinge geht es ja denn bei Führungen zum Beispiel ein? Also was gibt's da, was sind da so Fixpunkte, die man sich einfach anschauen muss, wenn man am Standort Wien ist und was die Geschichte auch geprägt hat?
Naja, das älteste Kulturgut, sage ich immer, am Standort ist der Maulbeerbaum. Ja, weil da gibt es die Geschichte dazu, dass im 1709, 24. August, ein heißer Augusttag, erzählt man sich, eben drei Schwestern aus Graz kamen, um hier ein Spital zu eröffnen, zu betreiben, einen Konvent zu gründen, eine Kirche zu bauen, gab es alles vorher nicht. Und man erzählt sich, dass sie sich im Schatten eines Maulbeerbaumes ausgerastet haben und dazu neuen Taten aufgebrochen sind. Und wir haben, so behaupten wir jetzt mal, diesen Maulbeerbaum immer noch am Grundstück stehen. Das ist das Wiener Naturdenkmal Nummer 4. Der ist auch begutachtet, dass er damals schon Schatten spenden konnte. Ist wichtig, weil sonst würde die Geschichte nicht stimmen. Das heißt, das ist zum Beispiel etwas, was wir gerne anschauen, was auch die Besucherinnen und Besucher immer sehr interessant finden, sich diesen wirklich alten Baum anzuschauen. Das ist auch irgendwie sehr beeindruckend. Dann haben wir natürlich im Ehrenhof, also es ist wirklich ein geschichtsträchtiger Ort, im Ehrenhof, der schön hergerichtet wurde jetzt im Zuge der Renovierung, da haben wir zum Beispiel 6 Delen stehen oder die Statue des heiligen Nepomuk, die nämlich an das Hochwasser 1741 erinnert, als eben 6 Schwestern gestorben sind. Und im Gedenken an diese 6 Schwestern wurden eben diese 6 kleinen Stelen aufgestellt, die eben heute auch noch stehen und auch immer noch daran erinnern. Und die Statue des Nepomuk zeigt, wie hoch der Wasserpegel damals war. Und auch das kann man sich bei Führungen anschauen. Das ist auch beeindruckend, weil es ist wirklich hoch und man überlegt sich dann wirklich, wie das gegangen ist. Ja, aber es war so, ja. Es war Überschwemmungsgebiet, 1741 hat es viel geregnet, ist leider passiert. Also das schauen wir an. Dann gehen wir natürlich in die Kirche zum Beispiel. Wir haben eine wunderschöne Barockkirche mit einer wunderschönen Barockorgel, die jetzt auch saniert ist, die man jetzt wieder gut spielen kann. Wir gehen dort auch in die Gruft hinunter, auch ganz wichtig. Die Kirche machen wir wirklich von ganz oben bis ganz unten, machen wir die durch. Und wir haben unsere Barockapotheke, die eben nach dem Hochwasser dann quasi gebaut wurde. Die war 1749 erst fertiggestellt. Also Apotheken hat es ja immer gegeben bei den Spitälern, aber diese Apotheke ist im 1749 fertiggestellt worden nach dieser Hochwasserkatastrophe und ist eben zur Gänze von Maria Theresia gestiftet worden. Was bedeutet, dass sie sehr prunkvoll ist. Und das ist sie wirklich. Also sie ist wirklich ein Augenschmaus, wenn man reingeht und man geht durch die Türe durch und ist einfach um 300 Jahre zurückversetzt. Es ist wie eine Zeitreise. Kann man bei uns alles machen.
Mhm. Und was vielleicht noch sehr erwähnenswert ist oder wirklich nennenswert ist, das ist, sind die Ausgrabungen dort am Areal im Zuge der Zubaus, wurden bei einem Erdaushebung wurden Skelette gefunden, beziehungsweise eigentlich am Friedhof gefunden. Man hat über 300 Skelette, hat die Archäologie gehoben und würdevoll in die Archäologie transportiert. Und da gibt es ein großes Projekt jetzt, das wird alles beschrieben. Also ich glaube, das wird nur interessant für unseren Standort.
Was es da dann für Erkenntnisse aus diesen Ausgrabungen gibt, oder?
Ja, das war ganz spannend, weil wir haben uns das einmal anschauen dürfen. Wir waren einmal in der Archäologie und das ist schon sehr spannend, was man da aus den Skeletten alles entnehmen kann, mhm, an welchen Krankheiten die hauptsächlich Frauenskelette. Und welchen Krankheiten die verstorben sind, wie sie die ernährt haben, und vieles andere. Und das ist schon sehr spannend. Und das wird jetzt beschrieben. Und ich glaube, das wird in einem Werk herausgegeben, in einem Buch herausgegeben. Ich glaube, das wird schon sehr, auch für unseren Standort geschichtswertig, sehr, sehr geschichtswertig, glaube ich, zu bewerten.
Gibt es eine Begegnung, eine Situation, ein Gespräch, die euch aus den letzten Jahren besonders in Erinnerung geblieben ist, in eurem Tun, in eurem Schaffen am Standort Wien?
Ich kann nicht direkt ein Gespräch jetzt sagen, aber es ist schon immer sehr heiternd, vor allem mit unserer Schwester Gabriele, mit der Konventoberin, sich dort zu begegnen und im Gespräch zu sein, weil die immer sehr humorvolle Geschichten aus der Vergangenheit zu erzählen hat. Und das ist schon sehr erheiternd. Ich kann aber keine konkrete Geschichte jetzt erzählen. Aber das ist schon, also Michael hat schon erwähnt jetzt, Wien ist ein bisschen anders und das merkt man einfach, Wien ist wirklich anders.
Wer die Geschichten hören will, soll Schwester Gabriela in Wien besuchen.
Wir schließen unseren Podcast ja immer ab mit einer Frage nach der Inspiration in eurem Leben. Ich möchte diese Frage heute ein bisschen ummünzen, nämlich auf den Standort in Wien. Gibt's was oder noch konkreter, was inspiriert euch ganz besonders persönlich am Standort in Wien? Gibt's da etwas, was euch in den Sinn kommt? Was ist inspirierend an diesem wunderschönen Standort in Wien?
Also für mich ist wirklich inspirierend am Standort Wien einerseits die schöne Architektur. Das muss ich wirklich sagen. Ist auch der Altbau ist architektonisch eigentlich wirklich sehr schön. Und diese Geschichte, die da so spürbar ist, ja, weil Geschichte immer wichtig ist. Wenn ich Geschichte kenne, dann kann ich auch Zukunft schreiben. Ich brauche die Geschichte im Hintergrund und sie ist dort wirklich noch spürbar. Und das finde ich unendlich inspirierend an diesem Standort.
Für mich ist es immer so der bewegende Gedanke, oder weil wir sind ja, Linz ist ja von Wien aus gegründet worden. Also die Ernestine von Sterneck, unsere Stifterin unserem Kloster und unseres Krankenhauses hier in Linz, die ist ja primär in Wien eingetreten gewesen und hat dann noch ein großes Erbe dazu bekommen von ihrem Vater, weil der Bruder verstorben ist. Und in ihr ist dann sozusagen der Wunsch aufgetaucht, noch ein weiteres Elisabethinenkloster zu gründen, also mit dieser Erbschaft. Und sie hat sich für Linz entschieden. Oder das Los hat für Linz entschieden, so steht es in der Chronik. Und es ist schon spannend, sie hat ihr Geld nach Linz getragen und 2007 haben wir dann fusioniert, dann haben wir wieder sehr viel Geld nach Wien zurückgetragen und das noch 300 Jahren und das ist ein sehr bewegender Gedanke für mich.
Also es bleibt keine Rechnung offen, könnte man fast sagen, oder?
Es ist beglichen.
Es ist beglichen. Ja, herzlichen Dank für diesen Einblick in den wunderschönen Standort in Wien. Und an dieser Stelle auch gleich die Einladung an alle, die uns hören, den Standort zu besuchen, zu besichtigen, gerne auch bei einer Führung bei der Michaela Vogel. Danke euch für die Zeit und fürs heute auch hier sein.
Dankeschön.
Ja, und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir danke fürs Zuhören. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt's wie immer auf www.die-elisabethinen.at. Also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen. Oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast@die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung.
Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.